Wir schlagen noch einmal den ersten Petrusbrief auf und wollen heute das Kapitel 5 noch einmal zusammen lesen und dann weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Also 1. Petrus Kapitel 5. Ich lese alle 14 Verse. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirt offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Wir wollen noch einmal den Herrn zusammen anrufen, dass er die Betrachtung seines Wortes an uns segnet. Lieber Vater, du sagst, dass du uns segnest in Christus Jesus, und in ihm, in Christus, sind alle Verheißungen, ja und Amen. Wir lernen aber auch in deinem Wort, dass wir ohne dich nichts tun können. Und so können wir auch nicht angemessen und recht über dein Wort nachdenken, ohne dass dein Heiliger Geist die Hindernisse unseres Herzens überwindet, unseren Verstand erleuchtet, unsere Augen öffnet, unser Innerstes mit Glauben füllt, damit das, was wir von dir hören und von deinem Wort lesen, unser Fundament ist, unsere Grundlage. Und weil wir das nicht können, kommen wir und bitten dich, Herr, komm du zu uns und lehre uns und belehre uns und gib uns Einsicht, und richte unseren Sinn auf dein Ziel und gib uns die Kraft zu erwählen, in allen Versuchungen zu erwählen, was dir gefällt. Wir preisen dich, dass du uns zu deinem Wort gebracht hast. Oh, wir loben dich für die große Gnade. Nun segne uns in der Betrachtung und im Nachdenken. Um Jesu Willen. Amen. Ja, Petrus ist hier bei der sozusagen bei den letzten Anweisungen seiner Gemeinde an die Gemeinde in Kleinasien. Und er hatte ihnen wichtige Dinge dargelegt für die verschiedenen Bereiche ihres Lebens. Er hat sowohl allgemeine Wahrheiten über die Erlösung sie an allgemeine Wahrheiten der Erlösung erinnert, sie ihnen nahegelegt, aber dann sie auch angewandt an die verschiedenen Personengruppen in der Gemeinde. Und wir sehen in diesem Buch etwas ganz Besonderes. Er hatte ihnen geschrieben, um ihnen zu zeigen, dass sie den gleichen Glauben haben, den auch sie als Apostel haben. Er zeigt, dass es keinen anderen Glauben gibt als diesen einen Glauben, den Glauben, der in den Aposteln war. Und das war der gleiche Glaube, den die Heiden in Kleinasien hatten, die sich später bekehrt haben durch das Wort der Apostel. Also er als Apostel, der mit dem Herrn Jesus in Jerusalem gegangen ist, der ihn angerührt hat, der ihn betrachtet hat, der seine Wege gesehen hat, der seine Stimme wörtlich gehört hat mit den normalen Ohren, hat keinen anderen Glauben als den Glauben, den wir haben, die wir das Wort Gottes lesen, die wir darauf achten, die der Herr errettet hat. Und zu allen Zeiten, an allen Orten gibt es nur diesen einen Glauben, der gewirkt wird durch den Heiligen Geist. Und es ist so wichtig, dass wir das sehen. Die Erfahrungen waren andere. Petrus hatte eine andere Berufung. Er war Apostel. Ja, er hatte eine andere Berufung. Er hatte die Berufung, das Fundament zu legen für die Gemeinde. Aber er hatte keinen anderen Glauben, keine andere Sicherheit, kein anderes Heil, kein anderes Evangelium. Seine Grundlage war, was Christus für ihn getan hat. Und dies alleine muss unsere Grundlage sein. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagte Herr Jesus. Das galt für Petrus. Das galt für jeden seiner Jünger. Das gilt bis heute. Und bleibt einzig der Weg, um Frieden mit Gott zu haben, um eine ewige Hoffnung zu haben. Dies ist die Quelle aller Segnungen und bleibt die einzige Quelle, die wirklich von Gott ist, die einzige ungefälschte Quelle, nämlich der Herr Jesus Christus. Und alle Segnungen, die wir empfangen, empfangen wir aufgrund seiner Verdienste. Wir empfangen keine Segnung aufgrund unserer Verdienste, sondern aufgrund seiner Verdienste. Wer sich selbst kennt, weiß, welch ein tiefer Trost in diesem Wort ist. Denn es bedeutet, dass Gott um Christi willen uns segnet und nicht um unseres Willen. Das macht uns nicht nachlässig, im Gegenteil. Es lässt uns die Herrlichkeit der Erlösung betrachten und es treibt uns zum Ursprung dieser Erlösung, zu Gott selbst, um ihn zu bitten, uns doch mehr hineinzuführen in die Herrlichkeit dieses Heils. Nun, ich möchte noch mal ganz kurz die letzten paar Punkte für uns erwähnen, weil sie wichtig sind. Petrus hatte dann gezeigt, dass ein Ziel, und das durchzieht das ganze Buch, für alle Gläubigen besteht, für alle, die zu diesem Heil gekommen ist, nämlich die Tugenden ihres Meisters zu tragen. Und was er immer wieder betont, ist, dass wir nur dadurch, dass wir gerade dadurch, sagen wir mal so, herausgefordert sind, die Tugenden des Meisters zu lernen und zu tragen, dass er uns den Weg führt, den er selbst gegangen ist, nämlich den Weg des Kreuzes. Und dass genau dieser Weg, verleumdet zu werden, gehasst zu werden, verachtet zu werden, entrechtet zu werden, verkannt zu werden, beraubt zu werden, am geeignetesten ist, die Herrlichkeit der Gnade in unserem Leben offenbar zu machen. Er stellt also unser ganzes Denken auf den Kopf. Worin finden wir normalerweise, was denken wir ist angenehm, was ist Erfüllung, was ist Befriedigung, wo suchen wir sie? Was lehrt uns die Welt, wo sie zu finden ist? Petrus sagt, die Quelle ist das Kreuz. Die Herrlichkeit ist beim Kreuz. Und in der Nachfolge wird die Herrlichkeit Gottes in seinen Kindern offenbar. Und darum hat er hier die Ältesten ermahnt. Und wir haben gesehen, es ist sozusagen, Petrus zeigt uns, gibt uns Anordnungen für die Herde Gottes. Denn das Volk Gottes gehört zu der Herde des Herrn. Es sind die Schafe des guten Hirten. Und er hatte die Ältesten, er gebraucht das Wort Presbyter, er hat die Ältesten ermahnt, ihren Auftrag wahrzunehmen. Und wieder erinnerte sie an die Leiden des Christus, haben wir gesehen. Aber dann zeigt er ihnen, wie wichtig es ist, dass sie ihren Auftrag annehmen, in der Weise, dass sie nicht einfach ihre Pflicht erfüllen, sondern sich dem hingeben. Das heißt, er fordert sie auf, von Herzen sich ihrer Berufung hinzugeben, ohne den Eigennutz darin zu sehen. Und dass sie das in besonderer Weise tun sollen, als Vorbilder. Und er erinnert sie daran, dass der Oberhirte der Herr Jesus ist und dass der kommen wird und ihnen den unverwelklichen Ehrenkranz geben wird für ihren Dienst. Sie sollen also auf das Ziel schauen, auf den, der ihnen den Auftrag gegeben hat und alles ausführen in der Erwartung des Auftraggebers, in der Erwartung des guten Hirten. Warum wiederhole ich das? Weil er mit ebenso anfängt in Kapitel 5. Und hier geht er dann auf die ganze Gemeinde ein. Also er hat vorher direkt die Ältesten angesprochen, weil ihnen Gott die Leitung der Gemeinde anvertraut hat. Und jetzt beginnt er aber mit einem ebenso, und ich glaube, was er hier in besonderer Weise meint, ist, dass ebenso alle Gläubigen sich ihrem, Kapitel 5, Vers 5 in Petrusbrief, dass alle Gläubigen sich dem hingeben sollen, wozu Gott sie berufen hat. Aber dann, und das wir haben eine ähnliche Logik in Kapitel 3, aber dann im speziellen Auftrag genau das zu tun, was dieser Berufung entspricht. Um uns ein bisschen herauszufordern, zumindest fordert es mich immer wieder heraus, möchte ich euch Philipper 2 ein paar Verse lesen, während wir das aufschlagen. Frage ich euch, was ist eure Berufung? Ihr könnt jetzt sagen, okay, der Älteste, ich weiß, was er für eine Berufung hat, was sein Auftrag ist, das haben wir letztes Mal angeschaut. Aber jetzt für jedes einzelne Gemeindeglied wäre wirklich die Frage, dass jeder sich fragt, was ist meine Berufung? Welche Berufung habe ich als Glied der Gemeinde? Welche Berufung habe ich als jemand, der schon lange Christ ist? Welche Berufung habe ich als jemand, der noch nicht lange gläubig ist und trotzdem Teil der Gemeinde ist? Es gibt einen Bereich, es gibt den Bereich der weltlichen Berufung, den hat Petrus angesprochen. Wenn er die Sklaven anspricht, die Herren, die Frauen, die Männer, auch das ist eine Berufung. Aber schaut, wir kommen in Philippern zu einer allgemeinen Berufung für alle Gläubigen. Und es lohnt sich wirklich, sich dem zu stellen. Kapitel 1, Vers 27. Philipper 1, Vers 27. Hier fordert Paulus die Philipper zu etwas auf, was er schon in seinen Anfängen bei ihnen gesehen hat. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Hier sind wir bei der ganzen Botschaft von Petrus. Deine Berufung ist es, dem Evangelium würdig zu leben. Das ist deine Berufung. Paulus führt es aber deutlich aus, was das auch bedeutet. Natürlich verändert es meine ganze Haltung in den Dingen dieser Welt, im Nutzen der Dinge dieser Welt. Aber hier formuliert Paulus ein sehr interessantes Ziel, nicht nur interessant, sondern ein sehr entscheidendes Ziel. Und ich glaube, wir als Gemeinden müssen zurückkommen, das als unseren Auftrag zu sehen, und zwar jeder Einzelne. Also was sagt er damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist? Erwarten wir das von uns? Beten wir darum? Dass ein Geist uns als Gemeinde beherrscht und bestimmt? Wie schnell rede ich in der Gemeinde als jemand, der außen vor steht? Die Gemeinde ist so, die sind so, dieses, der ist ein bisschen komisch und der ein bisschen anders komisch. Ich bin meistens am balanciertesten, ne? So denke ich ja. Dass ihr feststeht in einem Geist, und jetzt kommt ein entscheidender Auftrag, und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Einmütig miteinander zu kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Das ist die Berufung der Gemeinde. Und sie sollen darin eine Einheit bilden als Gemeinde. Er geht dann weiter und sagt, und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für euch ein Anzeichen des Verderbens, das für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Wir sehen, er schreibt es an allen Gläubigen, obwohl nicht alle berufen sind, Prediger zu sein, nicht alle berufen sind, Älteste zu sein, nicht alle berufen sind, in den Tätigkeiten, die, sagen wir mal, nach außen die Verkündigung des Evangeliums beinhalten. Und trotzdem sagt er, dies ist der Auftrag der Gemeinde. Und er fordert sie auf, würdig dem Evangelium zu wandeln, sodass sie in Einheit für den Glauben des Evangeliums kämpfen. Nun werden wir praktisch bei Petrus. Gehen wir zurück zu Petrus. Wir sehen also, wenn hier er von ebenso spricht, dann zeigt er, dass alle Gläubigen in gleicher Weise diese Haltung brauchen, nämlich die Hingabe an den Auftrag, den Gott uns als Gemeinde gegeben hat, an den Auftrag, den du als Gläubiger hast, weil Gott dich errettet hat. Du bist ein Bote des lebendigen Gottes, ein Zeuge, den Gott hier in der Welt gelassen hat, dass du den Namen deines Erlösers bezeugst. Ja, du bist ein Krieger im Heerlager Gottes und ein Verteidiger der Ordnungen dieses Gottes. Du stehst in der Schlachtreihe des lebendigen Gottes, um seinen Krieg zu führen. Und das Erste, was du brauchst, ist seine Tugend, seine Charakterzüge, sein Wesen. Und er hat bestimmt, dass alle Dinge, die in deinem Leben passieren, wozu den Auftrag, den er dir gegeben hat, dass all dieses mitwirkt, dass mehr und mehr zusammenwirkt, dass mehr und mehr das mehr und mehr in deinem Charakter, dem Charakter des Sohnes widerspiegelt. Denn je mehr du mit dem übereinstimmst, wer er ist, je wirksamer kannst du sein in dem Auftrag, den er dir gegeben hat. Wir sind Himmelsbürger, Kinder des lebendigen Gottes, um in dieser Welt, in allem, was wir tun, ihn zu proklamieren. Wir sind hier Fremdlinge und Nichtbürger. Fremdlinge und Nichtbürger, du bist hier nicht zu Hause. Hier ist nicht das Ende, hier ist nicht dein Ziel, sondern du erwartest einen neuen Himmel und eine neue Erde. Du erwartest den Kommenden, den Oberhirten, der dich heute leitet, aber dich leitet, um dich endlich dann in sein Reich zu führen und in seine Herrlichkeit. Aber nun wird er konkret und sagt, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Manche Übersetzungen sagen hier den Älteren unter. Das Wort, das er hier gebraucht, ist das gleiche, was er bei den Ältesten gewählt hat, nämlich Presbyter. Nun daher wird man wohl, denke ich, dass er zuallererst die Ältesten meint, aber es ist natürlich ein allgemeines Prinzip der Schrift, dass Jüngere sich unterordnen sollen. Und hier ist aber nicht das biologische Alter gemeint, sondern die Jüngeren im Glauben und die Älteren im Glauben. So wie im biologischen Leben Sprüche uns dazu auffordert, oder Sprüche die Kinder dazu auffordert, sich den Eltern zu ordnen und die Grenze nicht zu verrücken, die die Väter gesetzt haben. Ich zitiere Sprüche, Mein Sohn, höre auf die Anweisungen des Vaters, verlass sie nicht, halte sie fest, bewahre sie. Lest die Kapitel, die ersten Kapitel in Sprüche. Ihr seht, wie entscheidend es ist und wie entscheidend es ist, festzuhalten an dem, was Eltern gelehrt haben. Er ermahnt die Kinder förmlich dazu. Er drängt sie, er drängt seinen Sohn dazu. Er sagt, darin besteht das Leben. Gott hat es dir gegeben. Gott hat es so bestimmt. Das war Gottes Anweisung aus dem einfachen Grund, weil er will, dass reife Erfahrung die Leitschnur für jeden Menschen auf der Erde ist und nicht die Selbstüberzeugung, der Hochmut, die Unerfahrenheit, das Kindliche. Er zeigt uns, dass der Weg der Sicherheit der Weg der Unterordnung ist, was nicht bedeutet, dass wir nicht die Grenzen der Väter manchmal verlassen müssen, aber nur dann, wenn wir überzeugt sind, dass die Väter nicht bei Gott geblieben sind, sich nicht an Gottes Weisungen gehalten haben. Das bedeutet ganz praktisch, ich verlasse nicht die Lehre der Väter, nur weil ich sie nicht verstehe, denn das vierjährige Kind versteht natürlich vieles von dem nicht, was die Eltern ihm sagen. Sondern ich verlasse dann erst die Anweisung der Väter, wenn ich überzeugt bin, dass das Wort Gottes etwas anderes lehrt. Der Jesus musste zu seiner Zeit sagen, ihr habt gehört, dass zu den Vätern gesagt worden ist. Eure Ältesten haben euch gelehrt und er muss ihnen sagen, das ist falsch. Warum? Weil davor Gottes Wort stand und Gottes Anweisung und weil sie das verdreht haben und nicht gehalten haben, da war es notwendig und das wird immer wieder notwendig sein. Aber leider leben wir in einer Welt und wir sind geprägt von einer Welt, und es steckt in uns drinne, dass wir selbst das Maß der Dinge sind und dass wir selbst uns erheben und unser Urteil über alles setzen und dann sehr schnell Dinge einfach verwerfen, nur weil wir den Sinn und die Grundlage nicht verstehen. Und die Bibel warnt uns davor und sagt, das ist ein gefährlicher Weg. Weil dann machst du dich selbst zum Maßstab. Und glaubst, dass du in der Lage bist, alles zu beurteilen und alles zu wissen. Und darum zeigt er uns hier, wenn Älteste leiten sollen, dann fordert er hier die Jüngeren auf, sich den Älteren unterzuordnen. Aber dann zeigt er auch, was das eigentliche Problem ist in dem Miteinander als Gemeinde. Und ich sage das eigentliche Problem, was ist das eigentliche Problem? Der Stolz. Petrus sagt, was sie brauchen für das Miteinander, das ist die Demut. Und Demut bedeutet, ich bin mir nicht selbst der Maßstab, sondern ich erkenne Gottes Weisheit an und bewahre mein Herz darin, dass nicht der Hochmut meine Antworten im Leben, die Antworten in den verschiedenen Herausforderungen des Lebens, dass nicht mein Hochmut die Antworten in den verschiedenen Herausforderungen des Lebens gibt. Das wird deutlich, wenn er sagt, und ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Und hier zeigt er, dass vom Ältesten bis zum kleinsten Kind in der Gemeinde alle eins brauchen, und das ist Demut. Und er sagt, Demut soll uns kleiden. Also wir sollen uns mit Demut bekleiden. Und warum brauchen wir die Aufforderung? Nämlich aus dem einfachen Grund, weil der Stolz immer wieder als unser Ratgeber kommt. Also das Verletztsein, das sich selbst zu erheben, das Großsein in den eigenen Augen und was immer da mitspielt. Ich bin nicht so gerne bereit, mich unterzuordnen. Ich bin nicht bereit, Hilfe zu geben. Ich bin nicht mal bereit, Hilfe anzunehmen. Ich bin nicht bereit, Hilfe zu geben, wenn das Schwierigkeiten mit sich bringt. Wenn ich den Eindruck habe, der andere wird mich abfertigen, weil ich ihn anspreche, und so weiter. Auch das kann aus dem Hochmut kommen. Ich lasse nicht zu, dass Zorn oder Bitterkeit oder Verletztheit oder Nachtragen, eine Haltung des Nachtragens, der Unversöhnlichkeit mich bestimmt. Ich bin schnell zu vergeben. Ich vergebe gerne. Ich bewahre mein Herz darin, dass nicht meine Ehre und meine Anerkennung und wer ich in den Augen anderer bin, bestimmend ist für den Umgang miteinander. Wie oft hören wir heute, das lasse ich mit mir nicht zu. Und wir haben es sogar verchristlich, indem wir sagen, ich bin ein Königskind und da muss ich dir die Grenzen setzen, das darf ich nicht zulassen. Und wir sehen, die Gesinnung von Petrus ist eine ganz andere. Er sagt, du bist ein Königskind, du bist ein Königskind, du bist ein Nachfolger deines Meisters. Deine Ehre ist das Kreuz. Deine Zierde die Selbstverleugnung. Unrecht zu ertragen ist dein Ruhm. Gedemütigt zu werden macht dich eins mit deinem Meister. Und dann gibt er uns die Verheißung und sagt, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber er gibt dir Gnade. Und er zitiert hier Gottes Wort aus Sprüche, aber auch an verschiedenen anderen Stellen, wo immer wieder gezeigt wird in Sprüche, so zusammen gibt es den Vers nicht, aber es gibt wohl den Vers in Sprüche 3, Vers 34, wo steht, Gott gibt dem Demütigen Gnade. Aber in Sprüche 4 und 5 zeigt er uns, dass Gott den Hochmütigen hasst und dem Hochmütigen widersteht und dass er dem Hochmütigen ins Angesicht vergelten wird. Das hat er schon in 3. Mose 26, wo er die Flüche für das Volk Gottes zusammengefasst hat, immer wieder betont. Wenn du in Hochmut vor dem Herrn wandelst, dann wird der Herr der Erste sein, der dir widersteht. Ein Vers, den wir hier mal lesen sollten, ist in Jesaja. Ich habe mir den jetzt gerade nicht aufgeschrieben, aber ich denke, ich finde ihn ziemlich schnell. In Jesaja 5 müsste das sein. Jesaja 2. Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Jesaja 2, Vers 11. Und dann Jesaja 2, Vers 17. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes gedemütigt werden, der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Warum ist das so wichtig? Jesaja bringt hier zwei Dinge so eng zusammen und zeigt, dass es kein Ruhm für den Herrn gibt, wenn der Mensch in seinem Stolz bleibt. Dass wenn der Herr erhaben ist, der Stolz und der Hochmut des Menschen gebeugt wird. Das Miteinander ist Gottes Mittel, auch das Miteinander in der Gemeinde, unseren Hochmut ans Licht zu bringen. Und Gott schenkt uns so viele Gelegenheiten, uns mit Demut zu bekleiden. Die Verheißung, die wir haben, ist, Gott widersteht den Hochmütigen. Willst du, dass Gott mit dir ist? Dann geh diesen Weg. Und brauchst du Gottes Gnade, dann suche den Weg der Demut. Erfasst es dann zusammen und sagt so, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ich habe überlegt, wie wir das am kürzesten oder am hilfreichsten lernen, was hier steht. Und wir lasen gestern David in der Zeit, als Absalom, sein eigener Sohn, die Königsherrschaft an sich reißen wollte und nun David und seine Männer verfolgten, um sie auszurotten. denn das war ja das große Hindernis für seine Königsherrschaft. Und David muss dann fliehen. Und als er dann fliehen muss, dann kommt der Schimi und flucht ihn. Der bewirft sie mit Steinen, er verleugnet ihn, er sagt, du hast das Haus deines Herrn ausgerottet und jetzt, wer bist du jetzt, du Blutmensch, jetzt bekommst du endlich, was du verdient hast. Das heißt, er lügt gegen David, er behauptet das Gegenteil von dem, was wahr ist, und er bewirft sie die ganze Zeit mit Steinen und verflucht sie, und es wird sehr, sehr ermüdend für David. Dann ist da sein Cousin und der sagt zu ihm, komm, ich schlag den einfach nieder. Warum soll er den König fluchen? Also es ist offensichtlich, dass es ein ganz einfaches Mittel gab, sich selbst zu helfen und aus der Not zu befreien. Und die entscheidende Antwort bei David zeigt, wie er sich unter Gottes gewaltige Hand demütigt. Er sagt, mein eigener Sohn trachtet nach meinem Leben, nach dem Königtum. Warum soll denn dieser, vielleicht hat Gott ihm geboten, mir zu fluchen. Lass ihn fluchen. Und er sagt seinem Cousin, hör auf, mich zu versuchen. Ich habe das jetzt einfach so in eigene Worte gefasst. Merkt ihr, wie er sich unter Gottes gewaltige Hand beugt? Er nimmt alle Dinge zuallererst aus Gottes Hand. Und er fragt sich, ob dies Gottes Erziehung für ihn ist. Und aus der Schule Gottes will er nicht weichen. Darum nimmt er das Unrecht an. Und darum erlaubt er seinem Kollegen nicht mal, dem Unrecht ein Ende zu machen. Und dann wirft er sich in die Hand Gottes und sagt, der Herr wird es mir zum Guten, wird es für mich zum Guten führen. Wenn der Herr Gefallen an mir hat, dann wird es zum Guten werden. Schaut, das bedeutet es, sich unter Gottes gewaltige Hand zu demütigen. Es gibt so viele Dinge im Leben, wo wir nach Gerechtigkeit schreien, aber wir vergessen, dass wir in der Hand des gewaltigen Gottes sind und dass dieser Gott eine Hilfe für uns hat, und die beste Hilfe für uns ist Demut. Wir aber wollen, dass Gott uns unseren Stolz verteidigt und unsere Gerechtigkeit. Gott aber will uns etwas weit Besseres lehren, nämlich seine Gesinnung und die Gesinnung seines Sohnes und die Selbstverleugnung. Und das brauchen wir viel mehr als Gerechtigkeit. Darum ist es so wichtig, dass wir auf das achten, was Petrus hier schreibt. Petrus musste es selber lernen und nun gibt er es den Gläubigen hier weiter. Und dann zeigt uns aber den Weg und sagt, also das ist die Ausstattung, die wir brauchen, die Ausstattung für diesen Dienst, für diesen Auftrag, den wir von Gott bekommen haben. Es ist sozusagen die Grundhaltung. Es wäre wie, wenn jemand zuständig ist, um die Soldaten zu rekrutieren, und wenn die Soldaten zu ihm kommen, er erstmal Situationen schafft, in denen er die Grundhaltung des Soldaten herausholen kann. Und immer dann, wenn er merkt, dass er nicht belehrbar ist, erstens, und zweitens, dass er nur seine eigene Ehre sucht, sagt disqualifiziert. Und er zeigt uns, was wir brauchen, um in diesem Kampf zu stehen, in dem Gott uns gegeben hat. Alle Schafe seiner Herde brauchen vor allem Demut. Was sollen sie aber tun? Erstens, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich wusste nicht genau, nehme ich das zu dem ersten Punkt oder zum zweiten Punkt. Ich glaube, die hängen sehr eng miteinander, also die sind sehr verknüpft ineinander, denn gerade der Weg der Demut und sich Gottes Ordnungen, Gottes Handeln zu unterwerfen, beinhaltet nicht, dass wir passiv uns dem Schicksal ergeben, sondern es bedeutet, dass wir es Gott übergeben, dass wir die Sache Gott übergeben, ihm überlassen und uns seiner Fürsorge anvertrauen. Auch bei David, als er vor Absalom flieht, merken wir das, als er nämlich hört, dass Husai als Ratgeber bei Absalom ist, betet er: O Herr, mache doch den Rat Husais zunichte. Er wirft die Sorge auf Gott. Und er ist überzeugt, dass Gott für ihn sorgen wird. Und das ist genau das, wozu er uns hier auffordert. Weißt du, wie viel geistliche Nöte deine Sorge auf dich bringt? Hier ist der Auftrag. Wache darüber, dass du alle deine Sorge auf ihn wirfst. Und zur Ruhe kommst in dem, dass er für dich sorgen wird. Denn mein Festhalten an den Sorgen ist eigentlich ein Zweifel an den Verheißungen Gottes. Du sagst damit, ich glaube nicht, dass Gott für mich sorgt. Oder ich glaube nicht, dass er rechtzeitig für mich sorgen wird oder umfassend für mich sorgen wird. Also muss ich doch selber sorgen, damit das auch zustande kommt, wie ich es haben will. Nein, er sagt, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir müssen hier einfach noch Philippa lesen, weil hier sagt Paulus uns genau, im Philipperbrief sagt uns Paulus genau das Gleiche, oder sagt den Philippern die gleiche Ermahnung. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass auch wir das in unserer Zeit lernen. Philipper 4. Da sagt dann Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Er hat vorher auch von der Demut gesprochen im Umgang mit Menschen. Es ist die Sanftmut, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nah. Und dann sorgt euch um nichts, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Merkt ihr, wie wichtig es ist, die Sorge auf ihn zu werfen? Er sagt, die Sorge auf Gott zu werfen und in seiner Fürsorge zu ruhen, ist die Grundlage, dass Gottes Friede uns bestimmt in allen Anfechtungen und Schwierigkeiten. Und dann kommt die Aufforderung, wie sie kämpfen sollen. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Du bist im Krieg, vergiss es nicht. Du bist im Feindesland, vergiss es nicht. Du bist nicht in der Heimat, du bist von Feinden umgeben. Und der Satan, sagt er, ist der größte deiner Feinde. Und er beschreibt ihn hier und sagt, dieser, dein Feind, sucht. Wir kennen das von der Geschichte auch von David als Hirte. Auch den Kindern wird in der Sonntagsschule immer wieder gezeigt, wie er gegen Löwen und Bären kämpft. Wenn man sich die Situation mal überlegt, man kennt das auch, oder wir kennen das von unserem Feld, ne? Der Fuchs, der schleicht umher und sucht eine Gelegenheit, sich einen Huhn zu stehlen. Sagt der Satan, schleicht umher und wartet nur, bis ein Schaf sich etwas von der Herde entfernt. Der Satan sucht die Gelegenheit, ein Schaf zu ergreifen. Wir leben in Feindesland, im Land des Feindes. Und der Feind, einer der mächtigsten Feinde, ist der Satan selbst. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sagt Paulus im Epheser 6, sondern gegen die Gewaltigen, gegen die Mächtigen, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Und trotzdem sind wir diesem Feind nicht ausgeliefert. Aber Gott hat bestimmt, dass wir in Wachsamkeit durch diese Welt gehen sollen und dass Wachsamkeit das Mittel ist, durch das wir bewahrt werden. Deswegen ermahnt er uns dazu, nüchtern zu bleiben. Er sagt hier, seid nüchtern und wacht. Das Nüchtern kommt ja aus dem nicht betrunken sein. Also ich behalte meine Nüchternheit, indem ich nicht zu viel Alkohol trinke. Aber in der Bibel wird dieses Wort gebraucht für viele Bereiche meines Lebens, die mich blind machen und betäuben für die Dinge, für die, auf die es ankommt. Also Weltlichkeit macht mich unnüchtern. Ein Verlangen nach Unterhaltung macht mich unnüchtern. Nachlässigkeit im Gebet macht mich unnüchtern. Das Vernachlässigen des Wortes Gottes. Alle Dinge, die sozusagen mich gefangen nehmen können, sodass meine Sinne nicht klar sind in diesem Leben, worauf es ankommt, das macht mich unnüchtern. Eine starke Betonung meiner Gefühle macht mich auch unnüchtern. Eine falsche Haltung im Gottesdienst macht mich unnüchtern. Es gibt so viele Dinge, die mich unnüchtern machen. Die Bibel zeigt, es ist entscheidend, dass wir nüchtern bleiben. Das heißt, dass wir unser Urteilsvermögen bewahren. Er sagt, seid nüchtern und wacht. Wachsamkeit zeigt eben, dass ich überzeugt bin, dass ich im Land des Feindes bin und dass ich deswegen nicht einfach mich der Passivität hingeben kann und nicht einfach sagen kann, ja, ich muss jetzt auch mal ausruhen in dem Sinne, denn du bist im Krieg, ich muss jetzt einfach ausruhen, ich darf mich mal gehen lassen, denn ich brauche auch mal meine Ruhe. Ich hatte mal einen Freund, die waren im Urlaub. Und er erzählte dann von dem Urlaub und wie es dann da lief und so weiter. Und alles, was er so erzählte, zeigt, wies darauf hin, dass sie eigentlich sich geistlich gesehen hängen ließen. Und ich fragte ihn, und wann habt ihr dann eure Bibel gelesen oder habt ihr zusammen mal die Bibel gelesen? Es waren nämlich alles Christen. Sagt er, eigentlich gar nicht, wir hatten ja Urlaub. Wir sagen jetzt eine dumme Antwort, oder? Aber schaut, das ist oft, was wir denken, als von der, vielleicht nicht so extrem, aber was wir oft geneigt sind zu denken, dass es Zeiten gibt, wo wir nachlässig sein dürfen gegen den Feind unserer Seele, von dem die Bibel sagt, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und daher sagt er, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er hat vorher die Sorgen angesprochen. Jetzt sagt er, dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen eurer Bruderschaft in der Welt. Und jemand hat es mal, ich glaube, sehr treffend gesagt, der brüllende Löwe ist nicht der jagende Löwe. Der brüllende Löwe flößt Angst ein, damit wir uns vor ihm fürchten. Furcht ist eines der gewaltigsten Mittel Satans. Sorge und Furcht. Ne? Die Sorge ist ja eng verknüpft mit dem, was kommen könnte. Also Furcht vor dem, was kommen könnte. Sorge und Furcht sind eines der wirksamsten Mittel Satans, um die Gottesfurcht in unserem Herzen zu entmachten und uns zu treiben, Dinge zu tun, die nicht aus Glauben sind. Und hier ist eine Gemeinde, die verfolgt wird, die Gefahren erwarten, die nicht wissen, wie die Regierung im nächsten Moment handeln wird, welches Urteil sie treffen wird oder wann sie entdeckt werden als Gotteskinder, als Feinde entlarvt werden, verleumdet werden. Er sagt, überlasst es Gott, übergebt es Gott. Wacht darüber, dass dieser brüllende Löwe euch nicht in Furcht versetzt. Die gleiche Grundhaltung spricht Paulus an, wenn er sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, dann ist der ganze Kontext nicht ein Kontext der Furcht, sondern er sagt, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Widersteht ihm im Glauben. Widersteht ihm im Glauben. Das ist, was er hier sagt. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Ihr seid dazu bestimmt zu leiden. Gott hat es so bestimmt. Und hier sehen wir, wie diese Dinge zusammenkommen, nämlich Glaube und Demut gehen einher. Denn in dem Moment, wo der Stolz beginnt, mich gefangen zu nehmen, schwindet mein Glaube oder wird die Furcht übermächtig und mein Glaube schwindet. Aber da, wo ich mich Gottes Wegen unterordne und zustimmen kann, dass er für mich sorgt, darf ich Gott auch mein ganzes Leben übergeben und zuversichtlich sein, dass nur das geschieht, was er bestimmt hat. Also ein wirksames Mittel, dem Satan zu widerstehen, ist der Glaube. Wir werden hier eine Unterbrechung machen, denn das andere dann beim nächsten Mal wieder aufgreifen. Aber worauf ich noch hinweisen will, ist den Anfang von den Verheißungen, Vers 10. Schaut, wir lesen mal diese zwei Verse. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er will hier zeigen, wie entscheidend es ist, auf die Berufung zu blicken und auf den, der uns berufen hat. Schaut, wir gehen durch Schwierigkeiten, wir gehen durch Nöte, wir gehen durch Anfechtungen. Wir haben einen mächtigen Feind, den Satan, ja. Aber der Gott aller Gnade hat uns berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Die Bestimmung ist festgelegt von Gott selbst. Deine Bestimmung, dein Ziel ist festgelegt von Gott selbst. Und dann sehen wir, was er von diesem Gott der Gnade erwartet. Aber wir wollen enden mit der Betonung der Gott aller Gnade. Und der dieses festgelegt hat, hat es bestimmt und festgelegt auf der Grundlage seiner Gnade. Gnade macht dein Heil gewiss. Weil Gott alles, was er dir gibt und verheißen hat, aus Gnade gibt, wird er zu seinem Ziel kommen. Aber darum widerstehe deinem Hochmut. Gott widersteht den Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Darum schau auf den Gott der Gnade und glaube seinen Verheißungen und wirf dich ganz auf ihn. Das ist sein Weg zu deinem Heil. Und es fordert dich, lieber Hörer, es fordert uns alle heraus, oder Petrus fordert uns hier alle heraus, uns die Frage zu stellen, worin finden wir unsere Sicherheit? Finden wir unsere Sicherheit in unseren Mitteln, in unserem Kampf, in der Verteidigung unseres Stolzes, in der Verteidigung unseres Hochmuts, in der Verteidigung unserer verletzten Ehre, in all diesen Dingen, oder finden wir unsere Sicherheit in dem Gott der Gnade? Nun, wenn es der Gott der Gnade ist und es ist die einzige Sicherheit, dann sei doch bereit, dich zu demütigen. Nimm Gottes Demütigung an. Nimm die Schule Gottes, geh in die Schule Gottes oder nimm das Leben mit all seinen Widrigkeiten zuallererst aus der Hand Gottes. Gib dich der Berufung hin, zu der er dich berufen hat, und die Widrigkeiten empfange aus seiner Hand, damit Gott seinen Charakter in dein Leben hineinprägen kann. Das ist, wozu er dich bestimmt hat, auf dieser Erde zu leben, bis er kommt und dich in seine Herrlichkeit einführt. Der oberste Hirte wird offenbar werden, aber er ist der oberste Hirte. Und er ist ein treuer Hirte, treuer wie David. Er ist ein vollkommener Hirte, ein allmächtiger Hirte. Und er ist der Überwinder, der jetzt schon zur Rechten Gottes sitzt und nur darauf wartet, bis er sein Volk, seine Schafe, alle herausgeführt hat. Er hat zu seinem Vater gesagt, das ist mein Auftrag, dass ich alle meine Schafe in die Herrlichkeit bringe. Dieser Hirte wird tun, was er verheißen hat. Der Gott aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.